Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Hallo Lieblingseltern, schön, dass du uns wieder angeklickt hast. Wir sind Sarah und Nina. Hallo Sarah.
Hallo Nina.
Und wenn du uns heute zum ersten Mal hörst, wir beschäftigen uns beruflich schon ganz lange Jahre mit der Entwicklung von Babys und Kleinkindern und der Begleitung und Beratung von jungen Familien. Und um das auch unkompliziert für mehr Familien tun zu können, haben wir diesen Lieblingseltern-Podcast entwickelt, indem du dich über alle Themen informieren kannst, die in der frühen Kindheit deines Kindes auf dich warten. Mit der Folge heute ergänzen wir eine kleine Reihe, in der wir die Geburtenfolge und Geschwisterkonstellation allgemein und dann speziell schon über die Position von Erstgeborenen informiert haben. Wenn du diese Folgen noch nicht gehört hast, dann hör doch mal rein. Dann erschließt sich das Thema für dich bestimmt noch ein bisschen mehr. Denn heute soll es jetzt um die Zweitgeborenen gehen. Und das tun wir ein bisschen mit einem schelmischen Grinsen, weil wir nämlich beide erstgeborene Schwestern sind und zumindest ich auch die große Schwester meines armen jüngeren Bruders, die die Latte ziemlich hochgelegt hat. Also die kleine Nina war schon ganz früh ehrgeizig, wollte alles richtig machen und wollte gefallen. Also eine typische Erstgeborene. Und der später dazugekommene Bruder hatte ein bisschen Mühe, sich hier zu behaupten und seinen Platz oder wie Soloway das nennt, seine Nische in unserer Familie zu finden. Damit sind wir jetzt auch schon mittendrin. Wie entwickeln sich Kinder, wenn es schon ein Geschwisterkind gibt? Sarah, lass uns mal versuchen zu sammeln und zu beschreiben, was die Forschung weiß. Was ist typisch zweitgeborenes Kind?
Ja, also erstmal hast du es ja schon gesagt, Zweitgeborene haben immer schon mal ein Geschwisterkind. Das heißt, wenn wir uns jetzt diese Position angucken, dann schauen wir auch später nochmal darauf, wie ist es eigentlich mit dem Altersabstand und mit der Geschlechterverteilung. Aber erstmal ganz grundsätzlich können wir sagen, wenn ein zweites Kind in die Familie kommt, dann ist ja immer schon mal eine Person da. Das heißt, ich werde von Anfang an Mama und Papa teilen müssen. Und das ist natürlich schon mal etwas, was sie ganz deutlich auch von den Erstgeborenen unterscheidet, die Mama und Papa erstmal ganz exklusiv für sich hatten oder die Eltern. Und das ist zum Beispiel etwas, was bei Zweitgeborenen schon nicht mehr vorkommt. Zweitgeborene zeichnen sich auch oft dadurch aus, dass sie die Älteren ein bisschen als Vorbild sehen, also dass sie auch versuchen, dort nachzueifern, dass sie versuchen, auch das zu tun, was die großen Geschwister machen. Das führt natürlich auch zu echt viel Frust, weil wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ein anderthalbjähriges Kind und ein vierjähriges Kind, die sind natürlich von ihrer Kraft, von ihrer Motorik, von ihrer Reifeentwicklung sehr unterschiedlich. Das heißt, da kann es für die Kleinen wirklich viele Frustmomente geben, aber das kann eben auch ein ganz starker Motor und Antrieb sein, dieses Nacheifern. Wir merken, dass es natürlich zwischen jüngeren und älteren Geschwistern, wenn wir zu zweit sind, gibt es ein ganz anderes Potenzial für Konflikte, für Auseinandersetzungen. Wir müssen ganz andere Kompromisse eingehen. Und was natürlich eben auch passieren kann, da kommen wir dann nochmal später auch genauer drauf, wenn wir uns mit den Eltern beschäftigen und was eigentlich die Aufgabe der Eltern ist. Aber natürlich, dass Kinder dann auch, ja, dass ich vielleicht auch von Anfang an immer so im Vergleich ausgesetzt bin oder auch das ältere Geschwisterkind als Vorbild präsentiert bekomme. Und genau, deswegen merken wir, dass die jüngeren Kinder häufig Aktivitäten sich aussuchen, die sie von den Älteren auch unterscheiden. Also sozusagen das, was du eben so schön gesagt hast, ne, dass sie ihre Nische finden. Und wir sehen, dass die Zweitgeborenen häufig unbekümmerter sind, auch sozialer sind, dass die gut verhandeln können, dass sie gut Kompromisse schließen können, aber dass sie eben an manchen Punkten auch ein auffälligeres Verhalten zeigen, was Frust und Wut und Ärger angeht. Ja, was ergänzt du?
Also ich würde ergänzen, dass dieses, das, was du so Anpassungsfähigkeit genannt hast, oder auch Flexibilität, dass das die Zweitgeborenen total ausmacht, weil sie das wirklich früh gelernt haben. Das heißt, die kommen und passen sich in das Gefüge, in das Nest, das es jetzt schon gibt. Bei den Erstgeborenen gab es noch kein Nest. Das hat sich erst gebildet. Da musste das Paar erst gucken, was sind wir so für Eltern? Wie geht Eltern sein? Wie geht Familie sein? Ist noch nicht fertig. Das bildet sich erst mit dem ersten Kind. Und das zweite Kind kommt schon in ein Nest so und passt sich dem an. Und das bleibt auch, den Zweitgeborenen auch so ein bisschen als Kompetenz oder als soziale Fähigkeit wirklich erhalten, dass sie das wirklich sehr gut können. So, also das finde ich einen ganz, 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 ganz wichtigen und einen prägnanten Charakterzug, so. Und das sehen wir auch oft oder das hören wir auch oft, wenn wir Familien so fragen. Das zweite Kind läuft so mit. Ich höre das ganz oft, wenn ich mit Familien zu tun habe, wo ein Kind geboren wird, dann höre ich das ganz oft. Du auch? Geht dir das auch so? Also das zweite läuft so mit. Beim ersten weiß ich gar nicht. Wir haben uns so viel Gedanken gemacht und der oder die zweite ist einfach so da. Und manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil das Baby da so liegt, während ich was anderes mache. Und das Kind ist zufrieden, aber irgendwie kümmere ich mich viel weniger kümmern. Das höre ich ganz oft.
Ja, wobei ich immer finde, dieses es läuft so mit, sich nicht darauf bezieht, dass dieses Kind jetzt so viel einfacher ist oder nicht auch seine Zeit und seine Momente hat, ne, so vom Charakter her, weil ich auch Eltern erlebe, die sagen, boah, Ja, irgendwie läuft es so mit, muss es auch ein Stück, weil wenn ich dann das größere Geschwisterkind aus Kita, Krippe, Schule abholen muss, ja, dann ist der Mittagsschlaf halt unterbrochen. Oder dann haben wir Aktivitäten, da muss das kleinere Geschwisterkind dann mit. Da finde ich an den Punkten schon total dieses, da läuft es halt mit. Und da sind Eltern aber auch einfach dann schon ein Stück entspannter, weil es eben, wie du sagst, das ist das zweite Kind, da ist schon ganz viel sozusagen mit dem ersten Kind ja passiert und hat sich auch so gefestigt in der Elternrolle. Ich würde aber nicht zwangsläufig sagen, dass die Kinder durch ihre Wesensmerkmale, die sie mitbringen, einfach mitlaufen. Weil da erlebe ich das schon bei Eltern, dass sie das auch als sehr herausfordernd empfinden, da teilweise dann die Zweitgeborenen zu begleiten in so Phasen von Frust und Ärger und all diesen Dingen.
Ja, das stimmt. Das, was du gesagt hast, dass die großen, also die älteren Kinder, eine so große Rolle spielen. Ich glaube, das ist das, was wir dann in der Entwicklung sehen. Das heißt, die Zweitgeborene entwickeln sich ganz, ganz stark am erstgeborenen Kind. Das heißt, es ist immer eine Dynamik und wir sehen, dass die sich mit großer Wahrscheinlichkeit sogar wirklich zum Gegenteil des ersten Kindes entwickeln. So, das heißt, die beobachten natürlich, was ist der Große so, was macht die Große. Und in der Entwicklung, die dann kommt, sehen wir, dass sich das dem großen Kind anpasst. Und das ist dann durchaus auch anspruchsvoll für Eltern. Das stimmt, das zu begleiten.
Und ich finde, da haben wir ja jetzt im Vorfeld dieser Folge auch gerade noch mal drüber gesprochen. Zweitgeborene sind ja auch aus dem Grund so eine spannende Position, weil das die Position ist, die sich verändern kann. Also die Zweitgeborenen können ja auch Mittelkinder werden, ne? So dieses Sandwich-Kind, wo wir ja auch noch mal drüber sprechen werden. Aber ich finde, das ist ja auch noch mal so das Interessante, auch gerade an dieser Position, dass Zweitgeborene sozusagen auch noch mal ihre Rolle verändern können und sich dann noch mal wieder anders aufstellen und entwickeln.
Genau, das heißt, die sind in der ersten Zeit die Kleinen, so sehr abhängig davon, wie lange, also wie so der Altersabstand dann zwischen den Kindern beziehungsweise die Zeit zwischen den Geburten ist. Zweitgeborene sind erstmal die Kleinen und können dann zu großen Brüdern oder Schwestern werden. Und damit verändern sie ihre Rolle und das ist sehr, sehr interessant, dann da hinzugucken. Das stimmt. Und ich fand auch noch spannend, was du so zu Frust gesagt hast, dass Frustration und der Umgang mit Frust bei Zweitgeborenen ganz interessant ist zu beobachten, weil die früh damit zu tun haben. Das heißt, kleinere Brüder, kleinere Schwestern machen früh die Erfahrung, irgendwas nicht so gut zu können.
Ja.
So, das heißt, die sind erstmal wirklich unterlegen. Die ersten kommen in eine Familie, wo alle denken, oh, was für ein Wunderkind, es kann krabbeln. Oh nein, guck mal, wie toll es das macht. Und die zweiten erfahren das nicht. Die zweiten erfahren Schwäche tatsächlich. Also das wissen wir so aus der Forschung. Das kann ich nicht, das kann ich nicht so gut. Und das schafft Frust und damit müssen sie sich früh auseinandersetzen. Also die Regulation dieser Frustration, das lernen die früh. Kevin Lehman zum Beispiel, einer der ganz, ganz wichtigen psychologischen Forscher, die sich mit dieser Position auseinandergesetzt hat, der findet zum Beispiel, dass Zweitgeborene zu sein eigentlich gar kein so schlechter Platz ist, weil nämlich statistisch Zweitgeborene tatsächlich weniger psychische Probleme haben wie Einzelkinder oder Erstgeborene. Und der führt das darauf zurück, dass sie einfach wirklich mit Frust früh lernen, umzugehen und dass sie früh lernen, dass es manchmal einfach nicht so einfach ist. So. Also das ist etwas, was wir von den Zweiten ganz, ganz klar sehen können, dass sie so im Prinzip ganz gut ins Leben passen, weil sie sich gut anpassen können und echt flexibel auf das reagieren können, was Leben so bietet.
Und ich finde, da kommt dann ja auch nochmal dieser Aspekt von Alter und Geschlecht mit rein. Wir wissen, dass wenn die Geschwisterkinder einen Altersabstand bis zu 2 Jahren haben, dass dann so dieses Thema Eifersucht ganz groß ist, können wir uns natürlich auch nochmal wieder entwicklungspsychologisch natürlich auch erklären. Und dass es ganz stark diesen intensiven Konflikt gibt, wer bekommt eigentlich mehr? Wer bekommt mehr Zeit mit Mama und Papa? Wer hat mehr Aufmerksamkeit? Also dass wir dieses Themenfeld bei Erst- und Zweitgeborenen mit einem Altersabstand von bis zu 2 Jahren wirklich sehr häufig sehr intensiv sehen und dass in dem Altersspektrum auch die Geschlechterzugehörigkeit keine große Rolle spielt, sondern dass da dieser Wer bekommt mehr Konflikt den Mittelpunkt bildet und dass sich das aber dann nochmal ändert, wenn der Altersabstand größer wird. Also gerade beim Altersabstand 3 bis 5 Jahren wissen wir, dass da eben auch das Geschlecht des Geschwisterkindes eine wichtige Rolle spielt. Dass wir bei, also wenn es unterschiedliche Geschlechter sind, ne, wenn wir ein Mädchen und einen Jungen haben, dass sich die Kinder häufig auch mehr nochmal an der Rolle der Eltern orientieren und damit identifizieren und damit dieser Konkurrenzkampf ein bisschen mehr in den Hintergrund rückt. Das heißt, dass die Konflikte dort ein wenig abgemildert sind. Und dass wir wissen bei gleichgeschlechtlichen Geschwisterkindern, dass dort eben auch dieses Konkurrenzverhalten zu den Eltern, die Machtkonflikte nochmal eine andere Rolle spielen. Also sozusagen, dass da diese Altersentwicklungsstufen auch nochmal ganz wichtig sind und dass man sagt, so ungefähr ab 5 Jahren sind es dann quasi Einzelkinder, weil dort einfach die Entwicklungsphasen so groß sind, dass wir gar nicht so in so ein direktes Konkurrenzverhalten kommen müssen, um unsere Position zu finden und in unserer Position sicher zu werden. Nina, was würdest du da noch ergänzen, wenn wir über das Alter reden oder das Geschlecht?
Beim Altersunterschied wissen wir oder sehen wir aus der Forschung, dass je weiter, wie du das eben auch gesagt hast, je größer der Altersunterschied, umso mehr verwischt so ein bisschen diese klare Zuschreibung Erstgeboren, Zweitgeboren. Wenn da 5, 6 Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Kind ist, dann wächst quasi jedes Kind als Einzelkind auf. So, und dieses typisch Erstgeboren, typisch Zweitgeboren, verwäscht da ein bisschen. Und das, was also ganz praktisch bei dem Geschlecht, das heißt, wenn das erste Kind ein Junge ist und es kommt ein Junge dazu, dann, um nochmal jetzt genau den Blick auf den zweitgeborenen Jungen zu werfen, dann hat dieses Kind quasi in seiner Entwicklung schon einen Jungen vor der Nase. Das heißt, dass das jüngere Kind sieht, ah ja, so geht Junge sein. Ne? Kind, wir wissen ja, dass die so ihre Geschlechtsrolle so einnehmen und herausfinden, was ist eigentlich Mädchen, was ist eigentlich Junge, was machen Mädchen, was machen Jungen. Und dieser jüngere Junge hat jetzt die Gelegenheit, entweder Konkurrenz zum großen Bruder aufzubauen. Das heißt, das, was der große Bruder macht, genauso zu machen und vielleicht sogar mit Ehrgeiz ein bisschen besser. Oder er hat die Gelegenheit, okay, das ist auch ein Junge, ich suche mir eine andere Nische. So, und das ist ganz spannend, finde ich. Also ich bin Mutter von 2 Söhnen, so zu gucken, wie entwickelt sich der zweite, wie macht er das? Geht er in Konkurrenz und dann hast du viel mit Eifersüchteleien und mit Machtkämpfen und Streitereien tatsächlich zu tun. Das ist eine sehr herausfordernde Situation, die Familien dann haben. Oder der zweite Bruder so entscheidet sich, guckt sich das an und nimmt einen anderen Weg. Das ist so für den Familienfrieden ein bisschen entspannter. So, also gleichgeschlechtliche Geschwisterkonstellationen sind, finde ich, super interessant zu beobachten. Gegengeschlechtlich, da siehst du das nicht so. Das heißt, wenn zuerst ein Junge geboren wird, um bei dem Beispiel zu bleiben, und dann kommt ein Mädchen, dann ist das Mädchen in seiner Entwicklung, in ihrer Geschlechtsrollenentwicklung, das ist ja was ganz anderes. Das heißt, die kann sich frei aussuchen, was Mädchen so sind. So. Also es ist ein ganz, wie ich finde, spannender Aspekt, die eigenen Kinder mal so in ihrer Entwicklung zu beobachten, wie sie das so machen.
Und dann finde ich nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das eine, was du ja eben auch nochmal so schön herausgearbeitet hast, ne, dass wenn wir einen Altersabstand von 5, 6, 7 Jahren haben, dass das nicht mehr so eine große Rolle spielt, dass das aber nicht gleichbedeutend damit ist, dass die Kinder nicht trotzdem eine enge Bindung, eine enge Geschwisterbeziehung zueinander haben können. Ne? Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Themen.
Ja, was meinst du damit? An was denkst du da, wenn du das sagst?
Ja, häufig ist ja so die Idee davon, wenn die 6 Jahre Altersunterschied haben, dann haben die aber gar keine enge Bindung, weil eigentlich sind die so groß vom Altersunterschied, dass die gar nicht so richtig miteinander zu tun haben. Und da einfach nochmal zu sagen, da gibt es ja aber auch genau das Gegenteilige. Da können auch 6 oder 7 Jahre Altersunterschied sein und da entwickelt sich aber eine ganz tiefe emotionale Bindung zueinander.
Okay.
Das finde ich einfach nochmal wichtig zu sagen, auch weil ich weiß, dass aus den Kursen viele Eltern da auch verunsichert sind, wenn sie überlegen, ne, wie machen wir das, wann soll das Geschwisterkind kommen, ne, welchen Altersabstand finden wir gut, was können wir uns vorstellen. Und da finde ich das einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, auch mit einem großen Altersabstand kann sich eine tiefe emotionale Verbundenheit zwischen den Geschwistern ausbilden.
Das stimmt und das ist sicherlich auch abhängig davon, wie Eltern diese Geburt so ankündigen und vorbereiten. Ne? Da haben wir ja auch schon mal, ich weiß gar nicht in welcher Folge.
In der Geschwisterfolge,
gesprochen.
Ne? Glaube ich.
In der Geschwisterfolge, genau. Das ist schon lange her. Darüber gesprochen, dass es Sinn macht, ältere Geschwister wirklich früh mitzunehmen, quasi in, guck mal, da kommt jetzt bald ein Bruder, eine Schwester, realitätsnah, so das Ganze nicht in rosa Watte packen, dass das doch jetzt so schön wird, hurra, hurra, also realitätsnah vorzubereiten. Und wenn das Kind dann schon ein bisschen älter ist, das heißt 4 oder 5, dann ist natürlich auch schon sehr viel Verständnis da, das heißt, das können die schon früh verstehen. So, das ist quasi auch ein kleiner Vorteil. Also, wie sich geschwisterliche Beziehung so entwickelt, liegt tatsächlich auch ein bisschen in unseren Händen. So, und auch nochmal so in Anlehnung an die letzte Folge, wo wir rausgefunden haben, okay, die Erstgeborenen, die nehmen sich schnell mal Verantwortung, ne? So, die sind so die Checker und die Aufpasser und die Richtigmacher und so. Und dass wir da als Eltern wirklich aufpassen, den erstgeborenen Kindern nicht zu viel Verantwortung zu geben. Und ich glaube, je größer der Altersunterschied, umso größer die Versuchung.
Ja. Und es ist ja auch grundsätzlich, finde ich, auch wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema der Geschwister oder der Geburtenreihenfolge jetzt auch bleibt, ne, ist ja auch das elterliche Verhalten ein anderes, ob es das erstgeborene Kind ist oder ob es jetzt das zweitgeborene Kind ist. Ne? Also das Verhalten von Eltern ist ja häufig bei Zweitgeborenen, ich bin erstmal entspannter, weil ich habe das ja alles schon einmal durchgemacht. Natürlich ist mein zweites Kind nicht das erste, das ist klar, aber trotzdem habe ich schon mal so eine gewisse Ruhe, bringe ich mit. Ich habe schon mal einen wunden Po gehabt bei einem Baby, da weiß ich, was ich machen soll, da bin ich gar nicht mehr so aufgeregt. Wir erleben ja auch, dass Eltern da ein bisschen toleranter sind, entspannter sind, vielleicht auch einfach mehr erlauben bei den Zweitgeborenen, weil sie gesehen haben, bei dem Erstgeborenen hat das schon super funktioniert. So, und dass Eltern dann eben auch manchmal in so eine Vergleichssituation kommen. Ne? Ah, das aber der Erste hat das dann schon gemacht und ach, wieso machst du das so? Das sind ja oft Verhaltensweisen, die wir bei Eltern sehen mit einem Zweitgeborenen. Und ich finde, auch das hat einen ganz großen Einfluss auch nochmal darauf, wie sich Geschwisterbeziehung entwickelt. Aber auch nochmal unter dem Aspekt, was brauchen eigentlich die Zweitgeborenen? Also was brauchen Zweitgeborene von ihren Eltern? Was würdest du sagen, genau, Nina?
Das ist, glaube ich, die praktischste, zentralste Frage aus dieser Folge. Ja, was brauchen die? Also ich würde sagen, das Allerwichtigste, was sie brauchen, ist ab und zu mal das Gefühl, auch etwas Besonderes zu sein. Das wäre fein. Also das, was die Erstgeborenen einfach vom ersten Tag bekommen, so aus allen möglichen Ecken, brauchen die Zweiten auch. So, die brauchen, dass du das auch besonders gut kannst. So, die brauchen Beachtung für das, was sie so leisten tatsächlich. Und genau, und das, was im Alltag manchmal ein bisschen schwierig ist, ist, den als Eltern dem Kind zu vermitteln, dass es wirklich auch eine eigenständige Person ist und nicht nur Bruder von oder Kind von. So, du bist was ganz, ganz Eigenständiges. Und das ist, glaube ich, das wäre schön, wenn uns das gelingt. Oder was fällt dir noch was ein?
Ja, also ich würde sagen, einmal wirklich auch sowas ganz praktisch, zum Beispiel Exklusivzeit mit jedem Kind, ne? Nicht immer nur, weil ich das jüngere Geschwisterkind bin ich immer mit dabei, sondern wirklich zu sagen, okay, das kann im Babyalter ein PKIP-Kurs sein, das kann ein Musikkurs oder irgendwas sein, was ich wirklich nur mit dem zweitgeborenen Kind mache, wo ich meinen Fokus nur auf das Kind richte, oder im späteren auch, ich gehe mal mit dir Eis essen und mal mit dir Eis essen. Also wirklich so ein bisschen dieses, ich habe auch eine wichtige Position hier in der Familie, also Exklusivzeit. Und da reden wir nicht von 5 Stunden, sondern das kann ja auch wirklich ganz kurz sein. Eine angemessene Aufgabenverteilung, also wenn das größere Geschwisterkind beispielsweise schon irgendwelche Haushaltsaufgaben bekommt, auch das kleinere mit einzubinden, aber eben in der Möglichkeit, was das Kind schon kann. Und auch, ja, die Kleinen sind für uns die kleineren und die jüngeren Geschwisterkinder, aber auch in Konflikten nicht immer automatisch Partei für das jüngere Kind zu ergreifen, sondern wirklich sich Konflikte auch anzugucken. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Und Vergleiche zu unterlassen. Also nicht das größere Geschwisterkind als Vorbild immer zu nutzen, zu sagen, aber guck mal, dein großer Bruder, deine große Schwester macht das doch so, die kann das aber schon, du musst das noch lernen, sondern wirklich zu schauen, das sind unterschiedliche Kinder, die dürfen sich auch unterschiedlich entwickeln und die dürfen ihre unterschiedlichen Stärken auch ausbilden. Und das sind, glaube ich, so Tipps für Eltern, die man ganz gut nutzen kann, einfach auch, um die Geschwisterbeziehung zu stärken und auch die Zweitgeborenen da irgendwie gut zu begleiten.
Ja, und ganz praktisch noch, da werden jetzt vielleicht die Zweitgeborenen unter euch aufstöhnen und sagen, oh ja, es ist ja so, dass wir Kleidung und Spielzeug, das wird natürlich vererbt, nicht? Das heißt, wenn ich noch Kleidung habe, die noch gut aussieht vom ersten Kind, ist sie über, zack, kriegt's das zweite Kind. Das ist völlig richtig so und total normal. Und ich weiß, dass es für die Zweitgeborenen auch wirklich cool ist, ab und zu mal wirklich was Neues zu haben. Also heißt nicht, schmeißt eure ganze Kleidung, die ihr schon habt, weg, damit das zweite Kind auch was Besonderes wird über Kleidungskauf. Aber ab und zu mal. Und das vielleicht dann auch zu betonen. So, guck mal, oh, das ist jetzt nur deins. Guck mal, das ist für dich. So, das finde ich einen praktischen Tipp noch. Und das, was ich auch höre, sind ganz vielleicht pädagogisch nicht so wichtig, aber Fotos, Einzelfotos von zweiten Kindern gibt es, aus dem, was ich so höre, selten.
Weniger, ne? So, deutlich weniger.
Genau, deutlich weniger. Das ist den Kindern in den ersten 2 Jahren oder in den ersten 3 Jahren völlig egal. Später fällt es vielleicht auf. Also ganz praktisch bei meinen Söhnen haben wir Fotoalben tatsächlich noch mit ausgedruckten Fotos und der Große hat 4 so und der Kleine hat echt mit Hängen und Würgen 2. So, merkst du selber. Und das ist den Kindern erstmal egal, aber später fällt es auf und auch wirklich mal zu gucken, Einzelfotos, dass ich wirklich auch mal jedes Kind einzeln fotografiere. So, das spielt vielleicht im späteren Verlauf des Lebens mit zweitgeborenen Kindern eine Rolle, dass man sieht, okay, guck mal, und das zeigt, also das präsentiert ja auch was oder das repräsentiert, du bist auch super wichtig gewesen für mich und nicht nur als kleine Schwester oder kleiner Bruder von. So, also Kevin Lehman sagt, findet ja, dass so zweitgeboren zu sein so eine ganz bequeme und eine gute Position ist, um schön ins Leben zu kommen. Und der sagt ja, dass zweite Kinder ganz oft so zu 10 Menschen heranwachsen, die wirklich echt bequem und gut im Leben stehen, weil sie schon, und das ist jetzt ein Zitat, weil sie schon früh dran gewöhnt sind, dass das Leben ziemlich ungerecht sein kann. Das finde ich sehr bitter. Aber ich glaube, er hat recht. So, und das können wir ja in unserem Alltag probieren, das Leben für die Zweiten ein bisschen weniger bitter zu machen und einfach so an praktischen Dingen aufgehängt, ihnen zu zeigen, oh, du bist auch was ganz Besonderes für mich und nicht nur die kleine Schwester oder der kleine Bruder.
Absolut. So.
Ja. So.
Haben wir es, ne?
Machst du jetzt mal den Hinweis auf das Zitat? Das wäre doch mal lustig.
Du liest es vor?
Soll ich es mal vorlesen? Das können wir euch. Genau, nee, aber ich finde es jetzt nicht. Dann, nee. Mach du mal alleine.
Okay. Damit haben wir es für heute geschafft. Und hoffen, ihr habt wieder viel mitgenommen aus der Folge. Und natürlich werden wir euch nicht in einen sonnigen Sonntag entlassen, ohne unser schon liebgewonnenes Zitat am Ende. Wie beim letzten Mal auch, ist diesmal der Verfasser unbekannt. Aber das Zitat passt einfach ganz wunderbar mit einem Augenzwinkern. Und zwar, als zweitgeborenes Kind weißt du, dass du nicht der Chef bist. Aber du weißt, wie man den Chef beeinflusst. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, habt eine schöne Woche und abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Folgt uns auf Instagram, liked, teilt und speichert unsere Beiträge. Das kostet euch nichts, hilft uns aber ungemein weiter, da würden wir uns sehr freuen. Und natürlich auf Feedback und Rückmeldung zu unserer Arbeit. Und dann bleibt uns nicht mehr viel anderes, als uns zu verabschieden. Bis dann. Tschüss.
Einen schönen Sonntag für euch. Bis dann. Tschüss.